Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich hatte schon vor einigen Wochen vor, über die Geschichte von der Heilung eines Blinden zu sprechen. Das will ich nun heute tun und, wie wir schon gehört haben, dann am kommenden Sonntag Fortsetzung machen. Ich lese einmal aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 8, die Verse 22 bis 26. Und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf. Das Ereignis, das uns hier im Markus-Evangelium berichtet wird, spielt sich in Bethsaida, dem Heimatort von Petrus, Andreas und Philippus, ab. Jesus führt den Blinden allerdings aus dem Dorf hinaus, bevor er ihn heilt. Wahrscheinlich wollte er sich auf seinem weiteren Weg nach Caesarea durch eine begeisterte Menge nicht aufhalten lassen. Zwar erfüllte sich auch hier das Wort aus Jesaja 29, Vers 18: Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Doch bloße Begeisterung war nicht das, was Jesus mit seinen Wundertaten bezweckte. Wie schnell ist damals die Begeisterung der Masse in ein Kreuzige ihn umgeschlagen. Begeisterung an sich ist ja nichts Schlechtes, doch sie ist kein tragbares Fundament für unsere Beziehung zu Gott, auch nicht für unsere Beziehung zu anderen Menschen. Auch in einem Fußballstadion verstummt die Begeisterung, wenn die eigene Mannschaft nicht so spielt, wie man sich das wünscht. Ihr kennt das alle, ja? Wir haben das alle schon mal gesehen, schon mal miterlebt, wie das ist mit der Begeisterung. Heute ist man begeistert und morgen sieht die ganze Geschichte dann schon wieder anders aus. Es handelt sich hier um ein Geschehen, bei dem der eine oder andere unter uns vielleicht einmal in Stolpern geraten ist. Und das ist auch gut so. Dann kommen Fragen auf. Und die naheliegende Frage hier lautet doch: Warum hat Jesus diesen blinden Mann nicht sogleich ganz geheilt, so dass er wieder klar sehen konnte? Warum diese stufenweise Heilung? Es ist der einzige Bericht in den Evangelien, der eine solche Art von Heilung bezeugt. In den Evangelien wird viel Wert darauf gelegt, dass die Heilungen, die unser Herr Jesus Christus an den Kranken vollzog, sofort, sogleich geschehen sind. Und so heißt es zum Beispiel von der Schwiegermutter des Petrus: Das Fieber verließ sie und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Lukas 4. Und bei der Heilung eines Aussätzigen lesen wir: Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und auch der Taubstumme, von dem Markus berichtet, im 7. Kapitel seines Evangeliums, wurde sogleich geheilt. Und wir können uns gut vorstellen, dass besonders Lukas als Arzt an solchen Heilungen interessiert war. Die Tatsache, dass es sich bei den Heilungen durch Jesus um sofortige, um augenblickliche Heilungen handelte und nicht um einen Prozess der Heilung, sind Hinweise auf das übernatürliche Eingreifen Gottes. Es waren Wunder, die der Herr Jesus vollbrachte, Wunder im engeren Sinne, So könnte man das nennen. Wenn wir heute Heilungen mit der Hilfe von medizinischen Therapien erfahren, dann können das, wenn es sich zum Beispiel um besonders kritische Erkrankungen handelt, durchaus wunderbare Heilungen sein. Wir denken an die richtige Diagnose, die gestellt wird, an die entsprechende Therapie, an besondere Führungen und Umstände. Und wir führen das alles auf das wunderbare Eingreifen Gottes als Antwort auf unser gläubiges Gebet zurück. Wir könnten solche besonderen Erfahrungen als Wunder im weiteren Sinne bezeichnen. Es sind einfach wunderbare Erfahrungen, die wir mit unserem Herrn machen. Aber Wunder im engeren Sinne sind das nicht. Wunder im engeren Sinne, wie sie damals durch Jesus und dann auch durch die Apostel vollbracht wurden, waren ein unmittelbares Eingreifen, übernatürliches Eingreifen Gottes. Durch Wunder im engeren Sinne, wie sie ja tatsächlich auch später noch hin und wieder im Laufe der Kirchengeschichte geschahen. Wir denken zum Beispiel an den Dienst, den ein Pastor Blumhardt damals getan hat. Bei solchen Wundern wurden die Naturgesetze von Gott selbst ausgehebelt. Gott tat also oder tut etwas, was normalerweise nicht geschehen konnte bzw. kann. Er setzt in einem solchen Fall die Naturgesetze außer Kraft, die er ja selbst geschaffen hat. Gott hat die Naturgesetze geschaffen und er ist zu jeder Zeit in der Lage, sie außer Kraft zu setzen. Solche Wunder haben allerdings in unserer Zeit Seltenheitswert. Normalerweise heilt Gott hier bei uns nicht, indem er die Naturgesetze beiseite setzt. Am Rande sei noch vermerkt, dass wir unser Vertrauen in Krankheitsfällen allerdings nicht auf die medizinische Versorgung setzen sollten, sondern ausschließlich auf unseren Gott, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Arzt. Und das können wir dann ganz konkret anwenden, indem wir sagen, Herr, du bist mein Herzspezialist, du bist mein Orthopäde, du bist mein Lungenfacharzt, du bist, und jetzt können wir noch viele spezielle Gebiete aus dem Medizinischen nennen. Du bist das alles. Gott gebraucht zwar Menschen als Ärzte, er gebraucht auch Medizin, aber wir sollten unser Vertrauen allein auf unseren großen und herrlichen Gott, auf unseren himmlischen Arzt setzen. Dass wir alle von Natur aus dazu neigen, unser Vertrauen eben nicht allein auf Gott zu setzen. Das ist eine Tatsache. Wir setzen unser Vertrauen oft auf ärztliche Kunst und auf Medizin, aber das sollte nicht sein. Wir dürfen sie gebrauchen, aber unser Vertrauen sollte allein, und Gott darin ist darin ein eifersüchtiger Gott, unser Vertrauen sollte allein dem lebendigen Gott gelten. Dieses Vertrauen haben wir in Christus. Das ist wunderbar. Wenn ich weiß, ich neige von Natur aus, mein Vertrauen auf alles Mögliche zu setzen, aber nicht allein auf Gott. Und dann Zuflucht nehmen darf zu meinem Stellvertreter, zu unserem Herrn Jesus, in dem ich auch diesen Glauben habe, der alle Zeit ausschließlich dem Vater im Himmel vertraute, dann ist das eine große Sache, ja. Das macht das Herz froh, da bin ich da herausgenommen aus eigenem Bemühen, aus eigenen Anstrengungen, jetzt ja mein Vertrauen auf Gott allein zu setzen. In ihn habe ich dieses wunderbare Vertrauen zu Gott allein. Das ist eine großartige Sache, das ist Inhalt, Mitinhalt des Evangeliums. Aber das nur einmal am Rande, hier in diesem Zusammenhang. Wir kommen jetzt zu der Frage, warum hat Jesus in diesem einzigen von den Evangelien berichteten Fall diesen Blinden nicht sofort, sondern in Stufen geheilt? Es muss doch einen Grund haben. Und ganz sicher liegt der Grund nicht darin, dass Jesus nicht in der Lage war, in dieser Situation den Kranken augenblicklich zu heilen, sofort, sogleich zu heilen. Ich wurde in diesen Tagen an ein Wort erinnert oder las es im Psalm 124 am Ende. Ein Wort, das ich in der Kirche sonntäglich gehört habe. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Warum sagt das der Psalmist? Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Nun, um deutlich zu machen, der Himmel und Erde geschaffen hat, dieser große und herrliche und allmächtige Gott, der wird wohl auch in der Lage sein, mir aus meiner speziellen augenblicklichen Not herauszuhelfen. Dieser große und herrliche Gott, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und so war der Herr Jesus auch in der Situation damals in der Lage, diesen Blinden sofort zu heilen, augenblicklich. Er hat es aber nicht getan. Und das, was Jesus tat, das tat er in der Abhängigkeit vom Willen seines himmlischen Vaters und in der Kraft des Heiligen Geistes. Als wahrer Mensch, wahrer Gott, wahrer Mensch, als wahrer Mensch, wusste er sich völlig abhängig von seinem himmlischen Vater. Ich tue alle Zeit das, was ich sehe, was der Vater tut. Das tue ich auch. Er tat also nichts aus sich heraus. Wenn er an einem Kranken vorbeigegangen wäre, wir denken nur an den Teich Bethesda, wo er nur einen einzigen Kranken heilte. Wenn er an den anderen vorbeigegangen ist, dann tat er das nach dem Willen des Vaters. Jesus heilte nicht eigenmächtig. Er heilte immer im harmonischen Einverständnis mit seinem himmlischen Vater, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Und da konnte er alles tun, was der Vater wollte. Offensichtlich wollte der Vater nicht, dass dieser blinde Mann sofort, sogleich geheilt wurde, sondern in Stufen, stufenweise. Die Frage, warum? Es muss also ein tieferer geistlicher Grund vorliegen. Jesus wollte seine Jünger und auch uns etwas lehren. Wir dürfen also hier in dieser Situation etwas lernen. Was hat Jesus uns mit dieser Art der Heilung zu sagen? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir uns mit dem Zustand dieses Mannes befassen, und zwar in dem Augenblick, da er etwas sehen konnte, aber noch nicht klar. Also nachdem Jesus diesen Mann hinausgeführt hatte aus dem Dorf, er hatte ihn also an die Hand gefasst und hatte ihn hinausgeführt, dann hatte er seine Augen mit seinem Speichel befeuchtet. Dazu wäre noch kurz anzumerken, jemand sagt, hier handelt es sich um eine besonders sinnenfällige Handlung. Das heißt, Jesus wollte deutlich machen, dass er auch ein Heiland des Leibes ist. Ja? Also er befeuchtete seine Augen mit seinem Speichel und dann legte er ihm die Hände auf. Und in diesem Augenblick sah dieser Mann. Aber, so lesen wir, er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Er sah also etwas. Durchaus, er sah etwas. Und das war ja schon eine großartige Sache. Bisher hatte er nichts, aber auch gar nichts sehen können. Er war ja blind. Und das hätte ihn doch jetzt auch glücklich machen können, oder nicht? Dass er etwas sah. Und wenn wir ihn jetzt gefragt hätten, hör mal, bist du jetzt froh, bist du glücklich darüber, dass du wieder sehen kannst? dann hätte er vielleicht geantwortet, na ja, auf der einen Seite bin ich ja froh und auch sehr dankbar, dass ich überhaupt wieder etwas sehen kann. Aber so ganz zufrieden bin ich nicht. Zwar kann ich wieder etwas sehen, aber nur verschwommen, nicht klar. Ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Er sah also nicht klar, er sah verschwommen. Was hat uns das zu sagen? Nun, wir wollen das geistlich anwenden. Es gibt offensichtlich Menschen, denen man den Glauben an Jesus nicht absprechen kann. Die haben sich, wie man heute zu sagen pflegt, für Jesus entschieden. Aber so recht froh und glücklich sind sie in ihrem Glaubensleben nicht. Auch haben sie immer wieder Probleme mit ihrer Heilsgewissheit. Sie haben einfach nicht das, was unser Herr Jesus Christus seinen Schafen versprochen hat. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. Volle Genüge, sodass sie ganz satt und zufrieden sein können in der Gemeinschaft mit mir. Sie sind sich dessen bewusst, dass das nicht die Erfahrung in ihrem Leben ist. Und auch andere haben dann manchmal den Eindruck, na, so ganz glücklich ist der oder ist sie nicht in ihrem Glaubensleben. Irgendetwas blockiert da, irgendetwas ist da nicht in Ordnung. Man selbst spürt das, wenn man aufrichtig ist vor Gott. Und auch andere merken das. Sie haben den Schwindel eines Lebens ohne Jesus erkannt, durchaus. Dieser Mann sah etwas. Und sie sehen das auch, dass das Leben, das sie ohne Christus geführt haben, im Grunde genommen eine einzige Lüge war, ein einziger Schwindel. Also so blind sind sie nicht mehr, dass sie das nicht wissen und das nicht sehen und erkennen. Ganz egal, in welcher Art und Weise sie ihr bisheriges Leben auch geführt haben. Aber das konnte es ja nicht gewesen sein. Sie können nicht mehr zurück, aber sie haben in ihrem christlichen Glauben auch keine letzte Zufriedenheit, keine letzte Sättigung gefunden, die andere Christen haben oder vorgeben zu haben. Sie sehen und sehen doch nicht. Zumindest sehen sie nicht klar, sie sehen nicht deutlich. Und das ist ein sehr, sehr unbefriedigender Zustand, auch für diesen Mann hier. Auf der einen Seite konnte er dankbar sein, dass er jetzt überhaupt ein bisschen was sehen konnte, und auf der anderen Seite, ja, das kann es doch wohl nicht gewesen sein, ja. Wenn der Messias kommen würde, dann wird der Menschen wirklich tatsächlich von ihrer Blindheit so heilen, dass sie wieder klar sehen können. Das war nicht der Fall. Also so ganz zufrieden sein konnte er nicht. Und so ist das dann auch im geistlichen Leben. Man hat das alte Leben gewisserweise zurückgelassen, weil man da unbefriedigt war und man hat gemerkt, also das kann es nicht sein. Das kann nicht der Sinn deines Lebens sein, so und so zu leben, wie du das zurzeit tust. Das haben sie hinter sich gelassen. Aber ihr Zustand in ihrem christlichen Dasein ist sehr unbefriedigend. Und vor allen Dingen, ganz abgesehen davon, dass sie nicht glücklich sind in diesem Zustand, vor allen Dingen wird Gott in ihrem Leben dadurch nicht verherrlicht. Und das ist natürlich die Hauptsache. Das ist noch wesentlich wichtiger, als dass wir glücklich sind. Das Glücklichsein ist eine Zugabe Gottes. Ich war jeder, der seine Zufriedenheit und die Fülle in Christus Jesus gefunden hat, ist ein glücklicher Mensch, glückselig. Durchaus, trotz mancher Nöte und Probleme, Anfechtungen, Tiefen des Leides, durch die Gott hindurchführt, ist ein solcher Mensch wirklich glücklich? Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass Gott verherrlicht wird in einem solchen Leben, in Christus Jesus. Und wir fragen uns natürlich, wie kommt es zu diesem unglückseligen Zustand, dass jemand wohl die Welt hinter sich gelassen hat, das, was wir als Welt bezeichnen, als ein Leben ohne Christus, hinter sich gelassen hat, aber doch nicht so recht zufrieden ist mit seinem geistlichen Stand. Ich spreche nicht von einer selbstgerechten Zufriedenheit, sondern von einer Zufriedenheit in Christus. Und die hat er nicht. Und wie kommt es zu diesem unglückseligen Zustand? Natürlich spielt die oftmals sehr oberflächliche evangelistische Verkündigung dabei eine große Rolle. Man ist zum Glauben gekommen unter einer Verkündigung, die dem Anspruch der biblischen Wahrheiten nicht gerecht ist. Es ist auch gerade in unserer Zeit der Fall, dass man eine evangelistische Verkündigung nicht immer als eine biblische Verkündigung erkennen kann. Es ist oft eine oberflächliche Verkündigung und es ist kein Wunder, dass Menschen da sich, wie man sagt, für Jesus entschieden haben, eben auch zu einem unglückseligen Christenstand kommen. Weder Fisch noch Fleisch sind, wie man das so schön nennt. Also die evangelistische Verkündigung spielt eine große Rolle. Man bietet den Menschen Jesus an, als den, der durch die Vergebung die seelischen Bedürfnisse des Menschen nach Liebe, nach Freude, nach Geborgenheit und dergleichen mehr stillt. Man sagt also, wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du genau das, wonach sich dein Herz sehnt. Dein Herz sehnt sich nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Freude. Und genau das sollst du auch bekommen. So bietet man den Herrn Jesus an, in dieser evangelistischen Verkündigung. Oder wie ich in diesen Tagen hinsichtlich der Vision einer Gemeinde, Überschrift war oder ist Vision, einer Gemeinde in der Schweiz las, die Sehnsucht nach einem Stück Himmel auf Erden kann verwirklicht werden. Ein Stück Himmel auf Erden ist keine Illusion, so heißt es da, vorausgesetzt, dass wir unseren Lebensmüll am Kreuz abladen. Merkmale eines solchen Stück Himmel auf Erden sei dann die Frucht des Heiligen Geistes nach Galater Kapitel 5. Wir kennen diesen Vers, die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Das wäre dann das Merkmal eines solchen Stück Himmel auf Erden. Und wenn wir das so lesen, dann haben wir vielleicht zunächst überhaupt gar keine Probleme damit und würden sagen, ja, das ist doch okay, das ist doch wunderbar, das stimmt doch, oder nicht? Es klingt doch alles sehr gut. Aber achten wir einmal darauf. Hier wird die Vergebung der Sünden, das Abladen von dem Lebensmüll, so ähnlich heißt es dort, zu einem Mittel, um die natürliche, das ist jetzt wichtig, dass wir das dick unterstreichen, um die natürliche Sehnsucht des menschlichen Herzens zu stillen. Das heißt also, das, wonach du dich sehnst, nehmen wir es noch einmal, nach Liebe, nach Geborgenheit und dergleichen, oder nach einem Stück Himmel auf Erden, das ist im Grunde genommen dasselbe, ja? Das bekommst du, wenn du deinen Lebensmüll unterm Kreuz ablegst. Also diese natürliche Sehnsucht wird gestillt. Und so präsentiert sich diese Gemeinde als eine solche, in der sich Menschen treffen, die sich von Gott ein Stück Himmel auf Erden schenken lassen wollen. Also, Jesus wird angeboten, auch in der Vergebung, als einer, der deine natürliche Sehnsucht stillen will. Hier steht der Mensch mit seiner natürlichen, angeborenen Sehnsucht im Zentrum. Und das ist nicht biblisch. So sind unsere Glaubensväter nicht zum Glauben gekommen. Und jetzt lassen wir Luther einmal dazu sprechen, abgesehen davon, dass die Bibel das ganz anders lehrt. Luther einmal davon dazu sprechen. Er hält diese Art von Verkündigung, die ich gerade versucht habe, etwas deutlich zu machen. Diese Art von Verkündigung, in der Gottes Wort so dargestellt wird, als stünde es im Einklang mit der natürlichen, ich habe dazu geschrieben, auch frommen, Wünschen und Hoffnungen des Menschen für das durchgängige Zeichen aller Irrlehre. Noch einmal. Er hält diese Art von Verkündigung, in der Gottes Wort so dargestellt wird, als stünde es im Einklang mit den natürlichen Wünschen und Hoffnungen des Menschen. Jesus ist gekommen, um deine natürlichen Hoffnungen und Wünsche zu erfüllen. Für das durchgängige Zeichen aller Irrlehre. Das Wort Gottes wäre also dann eine den Sehnsüchten des menschlichen Herzens entsprechende Wahrheit. Und so Luther, das Wort nämlich, das die Ketzer, die Irrlehrer, predigen, bringt ihnen eine angenehme, beifällige Zustimmung ein, weil es so in den Ohren klingt, wie die Leute es haben wollen. Ist doch ganz klar, ich höre jetzt etwas, das ist ja das, wonach mein Herz sich schon immer gesehnt hat. Ja? Jetzt bekomme ich das geboten durch den Glauben an Jesus. Das ist ihr Lehre. Ja? Das ist keine rechte evangelistische, biblisch orientierte Verkündigung. Es lässt nämlich das Wort Gottes hier noch einmal, weil so in den Ohren klingt, wie es die Leute haben wollen. Doch in Wahrheit kommt das Wort Gottes, wenn es kommt, im Widerspruch zu unserem Sinn und unseren Wünschen. Das heißt, Gott bietet uns im Evangelium etwas an, was wir von Natur aus gar nicht haben wollen, wonach wir uns gar nicht sehnen. Es geht nicht um die Stillung unserer natürlichen Wünsche. Wenn das Wort Gottes kommt und das Herz eines Menschen anspricht, dann geschieht das im Widerspruch zu unserem Sinn und unserem Wünschen. Es lässt unseren Sinn nicht bestehen bleiben, sondern zerstört und reißt aus und zerstreut alles. Und ich ergänze diesen Satz: und in Christus baut dieses Wort auf, schenkt neues Leben, allein in ihm. Ein Leben, das wir von Natur aus nicht begehren, weil es allein Gott und nicht den Menschen zum Mittelpunkt hat. Ich hoffe, wir haben verstanden, worum es geht hier. Welch eine wichtige Unterscheidung das ist, die wir hier treffen müssen. Und wie wir einen klaren Blick brauchen für das, was wirklich Evangelium ist und was ein Schein, ein Pseudo-Evangelium ist. Luther nennt es eine Irrlehre, das durchgängige Zeichen aller Irrlehre. Um es ganz klar und deutlich einmal so zu formulieren: die Botschaft, Gott schenkt dir, wenn du dich für Jesus entscheidest, das Leben, wonach du dich sehnst oder dich schon immer gesehnt hast, ist eine verhängnisvolle Irrlehre. Wer so zum Glauben gekommen ist, ist noch gar nicht recht zum Glauben gekommen. Ich will damit nicht sagen, dass er gar nichts sieht, dass ihm gar nichts klar ist. Und wir werden am Schluss gleich noch ein Zitat von Lloyd-Jones hören, wo er sagt, ja, das ist eine heikle Sache, ne? Hier zu entscheiden, ist der Mensch nun wirklich von Neuem geboren oder steht er nach außen vor oder was ist? Das ist nicht so einfach zu entscheiden, diese Frage, aber auf jeden Fall entspricht es dem, was wir hier in diesem Text vor uns haben. Ich sehe die Menschen wie Bäume umhergehen. Das heißt, man sieht nicht klar und man ist auch nicht zufrieden mit seinem Glaubensstand, in einer guten Weise zufrieden. Weil man in Christus alles gefunden hat, nämlich was vor Gott gilt und was Gott ehrt und was ihn verherrlicht und was seinen Wünschen entspricht. Ja? Denkt einmal darüber nach. Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Es wäre mal interessant zu hören. Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Wie seid ihr zu Jesus gekommen? Ging es euch wirklich in der Hauptsache darum, dass Gott in eurem Leben verherrlicht würde durch die Vergebung eurer großen Schuld, die ihr auf euch geladen habt, Gott gegenüber, Gemeinschaft zu haben mit ihm und ihn zu verherrlichen und ihn wieder zu seinem Recht kommen zu lassen? Oder ging es euch nur um Stillung irgendwelcher natürlichen Bedürfnisse? Da muss man einmal darüber nachdenken. Und wenn das der Fall ist, dann ist ja klar, ne? Dann entwickelt sich alles im Glaubensleben irgendwie schief und unbefriedigend. Dann kann nicht anders sein. Wundert es uns da, dass Menschen, wenn sie sich so für Jesus entscheiden, bei einem oberflächlichen falschen Verständnis von Bekehrung und Wiedergeburt stehen bleiben? Wundert es uns dann, dass ihr Christenstand eine Karikatur dessen ist, was die Heilige Schrift unter einem vom Heiligen Geist erfüllten Christen versteht? Und wundert es uns da, wenn viele nicht deutlich sehen können, wenn sie die Menschen sehen, als wären sie wandelnde Bäume? Man sieht wohl, man sieht, dass das bisherige Leben nicht das wahre Leben sein kann. Aber man hat noch nicht den rechten Blick für das, was Evangelium eigentlich beinhaltet. Nämlich, dass die tief in uns steckende, gottfeindliche Art mit all ihren ichbezogenen Sehnsüchten und Wünschen in Christus am Kreuz gerichtet worden ist. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Und dass Gott uns durch den Glauben diese Ich-Verkrümmung, ja, die ja auch deutlich wird in diesen natürlichen Sehnsüchten, die wir so haben, diese Ich-Verkrümmung nicht mehr zurechnet. Das ist wunderbares Evangelium. Und dass uns das Gott wohlgefällige Leben Jesu, das nur die Verherrlichung Gottes zum Ziel hat, zugerechnet wird. Dass wir in ihm ein ausgetauschtes Leben haben, das den Wünschen und Sehnsüchten Gottes angepasst ist, nicht meinen Sehnsüchten und Wünschen, nicht meinem Programm, sondern Gottes Programm angepasst ist. Und das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gott uns aus reiner Gnade in Christus durch den Glauben geschenkt hat. Das ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Da sind wir seinen Wünschen angepasst und nicht umgekehrt, Gott passt sich unseren Wünschen an. Dass diese Rechtfertigungsgnade Gottes den Tod unseres ichhaften Wesens durch den stellvertretenden Tod Christi am Kreuz beinhaltet, daran musste der Apostel Paulus die römischen Christen offensichtlich erinnern. Er schreibt ihnen in Römer Kapitel 6 Folgendes: Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe. Man begräbt ja keinen lebendigen, ne? Menschen, sondern einen toten Menschen begräbt man. So sind wir ja mit ihm begraben. Die Taufe ist im Grunde genommen ein Begräbnis, ja? Ein sichtbares Zeichen dafür, dass unser alter Mensch mit Christus gestorben ist, mit all seinen natürlichen Sehnsüchten und Wünschen und was weiß ich. Wenn damals jemand zum Tode verurteilt wurde durch das Kreuz, dann musste er alles hinter sich lassen. Nicht nur die bösen Dinge in seinem Leben, sondern auch die schönen und angenehmen und guten Dinge. Und am Kreuz starb der Herr Jesus nicht nur für einen bösen Teil von dir, sondern er starb für den ganzen Menschen. Auch mit seinem Gutsein wollen ist er nicht gut für Gott. Oftmals erkennt man das Böse im Guten gar nicht. Ne? Man erkennt nur das offensichtlich Böse. Das erkennen aber die Menschen draußen zum Teil auch. Was moralisch gut und was moralisch schlecht ist. Zumindest viele noch in unserer Zeit. Ja? Aber dass auch das Gute vor Gott nicht gut ist, sondern weil man sich selbst darin sucht, weil der Ansatz nicht in Ordnung ist, böse ist vor Gott und kein Bestand hat, das sieht man nicht. Deshalb ist der Herr Jesus ein ganzer Heiland für einen ganzen Sünder. Alles andere ist katholisches Denken. Ne? Da ist der Herr Jesus Christus für deine Mangelerscheinungen in deinem Leben gestorben, aber nicht für einen ganzen Sünder, der durch und durch verdorben ist, in seinen Wünschen, in seinem Begehren und so weiter. Wenn das aber nicht klar ist, ist doch ein elendes Christenleben vorprogrammiert, ja, falls man es überhaupt als solches bezeichnen kann. Wir wandeln also in einem neuen Leben, im Leben Christi, und dieses Leben Christi sucht ausschließlich die Verherrlichung Gottes. Nichts anderes. Und zwar in den alltäglichen Dingen deines Lebens. Nicht nur sonntags hier, wenn wir hier zusammen sind, nicht nur im gemeindlichen Rahmen, sondern zu Hause, im Berufsleben und so weiter. Such dieses Leben Christi, das dir zunächst einmal zugerechnet wird und das er dann in dir leben will durch den Heiligen Geist. Sucht die Verherrlichung Gottes. Deshalb, wenn jemand kommt mit seinem Problem, was es auch immer für Probleme sein mögen, am Arbeitsplatz, in der Ehe, in der Familie, Kindererziehung und so weiter, dann sollte man im Grunde genommen einmal die Frage stellen oder immer wieder die Frage stellen, worum geht es dir denn jetzt eigentlich? Willst du deine Probleme loswerden oder geht es dir in der Lösung deiner Probleme in erster Linie um die Verherrlichung Gottes? Worum geht es dir denn eigentlich? Seht mal, und wenn man das nicht erkennt, dann ist auch keine Freude da an der Erlösung durch das Blut Jesu. Und dann kann der Heilige Geist unsere Herzen nicht erfüllen, er ist blockiert. Und dann leben wir aus dem eigenen frommen Wesen heraus. Und das geschieht bei vielen, vielen in unserer Zeit. Sie sind so zum Glauben gekommen und ihnen sind niemals die Augen geöffnet worden, gänzlich die Augen geöffnet worden. Ja, genau hier wie bei diesem Mann, der wohl was sehen konnte, aber ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen. Dann allerdings, um das Beispiel nochmal aufzugreifen, dann allerdings können wir wirklich auch hier schon ein Stück Himmel auf Erden haben. Wir trachten nicht danach, wir suchen das nicht um unseretwillen. Aber Gott schenkt es aus Gnaden. Ja? Wenn diese Dinge klar sind, dann kommt auch Gewissheit in unser Herz und Leben hinein. Dann kommt auch Freude hinein in unser Herz und Leben. Dann sind wir grundsätzlich zufrieden. Mögen die Dinge laufen, wie sie wollen. Natürlich, auch Tränen dürfen noch vergossen werden. Und Seufzer dürfen noch zum Himmel aufsteigen. Und trotzdem, der Grundton ist Freude an dem, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat, zu seiner Verherrlichung. Da kommt man heraus aus diesem unseligen, unbefriedigenden Zustand seines Lebens. Weil wir eine klare Sicht für die Fülle der Gnade Gottes in Christus bekommen. Und da trachtet man nicht in ichsüchtiger Weise nach Glück, dann zerrennt es uns unter unseren Fingern. Ne? Trachte nach Glück. Spurgeon hat das einmal so ausgedrückt. Da ging es um den Frieden. Trachte nach Frieden deiner Seele, dann wirst du sie nicht bekommen. Schaue auf Christus. Dann setzt sich die Taube des Friedens auf dein Herz. Also indirekt erfahren wir diese Glückseligkeit, nicht direkt. Direkt haben wir alles in Christus, alles im Evangelium. Dann kommen wir zu dieser unaussprechlichen und herrlichen Freude, von der Petrus spricht. An dem, was Gott uns in Christus zur Erfüllung seiner Wünsche und Sehnsüchte im Evangelium geschenkt hat. Damit sind auch unsere Sehnsüchte letztlich gestillt, ja. Seltsam, das ist alles so seltsam. Ne? Merkt ihr das? So anders. Ne? Und das Evangelium ist auch anders. Entspricht nicht den natürlichen Vorstellungen des Menschen. Es ist anders, so wie Gott anders ist. Aber wenn einmal die Augen geöffnet sind, dann ist die Freude groß und die Gewissheit. Dann ist das Leben wirklich mit Christus ein erfülltes Leben. Es braucht niemand, auch wenn das unter uns jemanden treffen sollte oder auf jemanden zutreffen sollte. Es braucht niemand in diesem Zustand zu bleiben. Es gibt immer Hoffnung, dass es anders werden kann. Und das zeigt dieser Abschnitt. Dieser Mann bleibt ja nicht in diesem unbefriedigenden Zustand, sondern der Herr tut sein Werk an ihm, sodass er klar sehen kann. Klar sehen kann, das kommt dann noch. Damit wollen wir uns dann am kommenden Sonntag befassen. Ich schließe ab mit einem Zitat von Lloyd-Jones. Die Reformation brachte Frieden, Glück und Freude in das Leben der Kirche auf eine Weise, die diese seit den ersten Jahrhunderten nicht mehr gekannt hatte. Und dies alles geschah, weil die zentrale Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben wiederentdeckt wurde. Diese Wiederentdeckung veranlasste Martin Luther dazu, zu frohlocken und zu singen. Und er wiederum war selber das Mittel, andere zur Erkenntnis dieser großen Wahrheit zu führen. Sie erzeugte diese große Freude. Und obwohl, jetzt kommt das, ja, was ich vorhin schon kurz angemerkt habe, und obwohl wir vielleicht zögern, zu sagen, dass Menschen, die diesen Punkt nicht ganz verstanden haben, überhaupt keine Christen sind, ja, immerhin hat er was gesehen und sie sehen dann oft auch bestimmte Dinge, ja, auch von der Bibel her, durchaus richtig. Also wir zögern, ihnen den Glauben gänzlich abzusprechen. Hören Sie in dem Moment, in dem Sie diesen Punkt der Rechtfertigung, der Glaubensgerechtigkeit, und zwar in dieser Weise, wie wir versucht haben, es darzustellen, hören Sie, wenn Sie diesen Punkt verstehen, auf, erbärmliche Christen zu sein, und Sie werden stattdessen frohlockende Christen. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, es ist wirklich etwas ganz Großes, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, indem wir diese ganze Fülle der Gnade haben, dieses Leben, das dich ehrt, Vater im Himmel, das dich verherrlicht. Ach Herr, Menschen, wie wir es sind, die von Natur aus durch und durch verdorben und sündig und ichbezogen sind, dürfen zugreifen und kommen und danken für die Erlösung durch dein Blut, für das Mitgekreuzigtsein, für das neue Leben, das wir in dir haben. Und das macht uns so froh und so dankbar. Amen.